Moin, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live und ihr seid hier im Podcast, der euer Leben verbessert. Die letzte Folge ist einen Monat her und ich habe mir für diese Folge auch mal wieder ein richtig, richtig spannendes Thema überlegt, das sich von vielen auch gewünscht wurde. Und zwar reden wir heute über das Thema Bitcoin. Und ich habe mir dazu auch einen Experten zu dem Thema eingeladen. Der verzieht schon das Gesicht, nämlich den Dominik vom Instagram-Account Alles Betrug, was natürlich ein sehr vertrauenserweckender Name ist, aber das ist natürlich nur die Abkürzung für Alles Betrug außer Bitcoin. Und den heiße ich hier heute herzlich willkommen. Moin, lieber Dominik.
Vielen Dank, Max. Lieb von dir.
Wer bist du eigentlich und warum sollten die Leute dir zuhören, wenn es um Bitcoin geht?
Du haust ja direkt mal so eine Hammerfrage raus, ne?
Ja, klar.
Also, ich bin Dominik Schwarzer aus Hamburg und habe irgendwie 2020 das erste Mal so verstanden, dass Bitcoin nicht das ist, was ich dachte. Und zwar dachte ich, es wäre halt wertlos und wird auf Null fallen und wäre einfach nur so ein, ja, weiß nicht, so ein Spiel. Und dann habe ich ein Video gesehen von Raoul Paul, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Real Vision. Das ist halt so ein Makro-Guru und der hat gesagt, dass er zu 100% in Bitcoin investiert ist. Und da saß ich genau hier auf diesem Stuhl und bin dann vom Stuhl runter ins Bitcoin Rabbit Hole reingefallen. Und ja, dann habe ich mich auf die Reise begeben. Und habe alles Mögliche an Podcasts gehört. Michael Saylor ist da in dem gleichen Zeitraum auch durchgestartet und hat einen Podcast nach dem anderen aufgenommen. Ich habe alle Bücher gelesen, im Grunde, die es über Bitcoin gibt. Und ja, hatte davor auch schon immer extrem viel Interesse an Wirtschaft, Finanzen und so weiter und Börse. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann in der Corona-Pandemie, also eigentlich bin ich ja Sänger und Musikproduzent. Und während der Corona-Pandemie hat sich aber irgendwie durch die Stressfaktoren, die sich auf mein Gehirn ausgewirkt haben, irgendwas im Hippocampus verändert, sodass ich auf einmal keine Lust mehr hatte, Musik zu machen und stattdessen dann anders kreativ geworden bin, indem ich dann das Buch geschrieben habe, Alles Betrug außer Bitcoin, wo ich dann das Wissen, was ich mir über Jahre erarbeitet habe und neu dazu gewonnen habe zum Thema Bitcoin, halt in dem Buch konzentriert zusammengefasst habe, um ja, meinen Beitrag zu leisten für eine bessere Welt, weil ich glaube, dass Bitcoin tatsächlich eine gesellschaftsverändernde Technologie ist, die häufig, glaube ich, missverstanden wird noch, weil es vielleicht nicht so einfach ist, auf den ersten Blick das zu verstehen. Weil, wie gesagt, ich habe auch am Anfang gedacht, Bitcoin ist nichts, ja, wird wertlos, bis ich einen Anlass hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, dann habe ich das Buch geschrieben und meinen Instagram-Account gestartet, weil kein Mensch kannte mich, ja. Ich bin Sänger, Musikproduzent, hier nochmal irgendwo im Musical auf der Bühne rumgehüpft und jetzt schreibt er ein Buch über ein finanzielles Thema. Was, hä? Verstehe ich total. Aber bisher ist das Buch eigentlich sehr gut angekommen. Von daher hat es vielleicht dieses Komponistische, also wenn ich ein Lied komponiere, dann muss ich ja darauf achten, wie startet das Lied, wie ist der Mittelteil, wo ist der größere Teil und wie ist das Ende. Und diese kompositorische Eigenschaft habe ich wahrscheinlich unterbewusst irgendwie auf das Buch angewandt, sodass die Leute halt wirklich so einen Einstieg finden und dann so durchgeführt werden und dann irgendwie die Klimax mit ja, Inflation, Bankensystem und Bitcoin als die Rettung des Ganzen ja, finden können. Und ja, jetzt sitze ich hier und versuche das Buch zu vermarkten natürlich, damit sich das auch richtig lohnt. Und also, ich meine, das heißt, also finanziell wird sich das eh wahrscheinlich niemals lohnen, leider, aber das macht nichts, sondern dass es sich lohnt, weil möglichst viele Leute das Buch auch bewusst wahrgenommen haben zumindest. Und da muss ich halt jetzt noch ein bisschen mehr auf Werbetour gehen, sage ich jetzt mal, ne? Eigentlich sich selbst als Experten für irgendwas zu bezeichnen, weiß ich nicht. So ein bisschen muss nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, ob ich ein Bitcoin-Experte bin. Ich bin halt ein Bitcoin-Maximalist, wenn du so willst. Und habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Aber Experte, weiß ich nicht.
Okay, dann lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln. Also, du hast vorher Musik gemacht, Musicals gespielt. Was hast du gespielt?
Buddy Holly zweimal. Das war auch das einzige Musical, weil ich hab's nicht so mit Katzenkostüm. Aber ja, Buddy Holly, das ist halt, ich bin Sänger und Musikproduzent. Also ich singe und spiele Gitarre. Das heißt, dieses Musical liegt mir einfach, weil da muss ich einfach singen und Gitarre spielen, weißt du? Und
Aber das ist ja ein großes professionelles Stück von Stage Entertainment auch, ne?
genau, also
Die Hauptrolle.
genau, ja, das erste Mal habe ich für Stage Entertainment ein Jahr lang das gemacht in Essen. Aber ich war nur Cover für die Hauptrolle, ne? Also ich habe Tommy gespielt, das ist der Gitarrist von Buddy, und habe dann ein paar Mal auch die Hauptrolle gespielt. Das muss man dazu sagen. Ja, genau.
Bist du einfach zur Audition gefahren? Spontane Idee oder wie kam das?
Also die Geschichte ist eigentlich ganz witzig. Also
Ja.
war hier in Hamburg auf der School of Music und ich war irgendwie einen Tag, eine Woche vorher war ich nicht da, weil ich war so auch nicht krank oder so, ne? Und an dem Tag, als ich dann wieder da war, war eine Audition von Stage Entertainment in der School of Music. Und ich habe gedacht, boah, das ist ja spannend, cool, das schaue ich mir an. Und ja, dann sind wir halt in diesen Raum reingegangen, wo die Audition stattfand. Meine ganzen Freunde und Kollegen hatten sich natürlich dementsprechend vorbereitet. Netterweise hat mir keiner Bescheid gesagt. Aber gut, ja, das ist ja auch meine eigene Schuld gewesen. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann an den, also der Raum war dunkel und ich habe mich an den Spotlight gesetzt, weil ich mir dachte, so, wir haben ja ein Spotlight stehen in diesem Raum. Komm, ich setze die Leute mal ein bisschen in Szene, so, ne? Und habe dann ein bisschen am Spotlight da rumgefuchtelt. Und die Leute haben dann ihre Performance abgegeben. Und immer, wenn es ein bisschen stiller war im Raum, kann ich halt nicht anders. Da muss ich halt irgendeinen Quatsch erzählen und alle mussten lachen. Also jetzt weiß nicht, ob alle gelacht haben, aber ich war auf jeden Fall nicht super unauffällig am Ende des Tages. Und dann irgendwann, als alle fertig waren, drehte sich der Casting-Director um und fragte mich so, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, ich spiele Gitarre und singe. Und er so, ja, dann mach doch mal. So fing das dann an und ja, dann habe ich halt irgendwas gespielt, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein Popsong oder so. Und dann haben die gesagt so, ja, okay. Und dann bin ich in die erste oder zweite Runde, je nachdem, wie man das dann von da aus sieht, ins Casting eingetreten und habe dann gemerkt, oh, okay, hier geht es wirklich um was. Und habe mich dann halt wirklich, also habe wirklich Gas gegeben und habe gesagt, das will ich jetzt. Und dann habe ich den Zuschlag bekommen. Also ja, war geil.
Eine geile Story. Das heißt, du bist ja mehr oder weniger reingestolpert, einfach so.
Anfangs schon, ja, genau.
Geil.
Ja.
Und danach war die Holly gespielt und danach aufgehört wieder damit? Oder war dann schon Corona? War das kurz
Nee, nee,
davor?
das ist schon lange her gewesen. Also ich habe ein Jahr Buddy gespielt, dann habe ich überlegt, was mache ich danach, und habe dann aber, weil ich bei der School of Music erst ein Jahr war und die Ausbildung zum Berufsmusiker ist erst nach 2 Jahren abgeschlossen, bin ich dann nach dem Jahr Musical zurückgegangen zur School of Music und habe dann dort das letzte Jahr abgeschlossen. Mein eigentliches Ziel war es aber immer, Musikproduzent und Songwriter zu werden, am besten reich und berühmt natürlich, ne? Und dann habe ich nach dem zweiten Jahr bei der School of Music, bin ich dann auf die ganzen amerikanischen Musikproduzenten zugegangen und habe gesagt, so, hey, was geht? Hier, ich bin Musikproduzent und Sänger oder was auch immer aus Hamburg und habe denen halt meine Tracks geschickt und habe bei SoundCloud irgendwie andauernd Tracks hochgeladen und so. Und ja, und einer von denen hat dann gesagt, so, ja, ist ganz cool, mach doch mal was für Real Housewives of Miami. Also der hat da irgendwie so Fernsehmusik produziert. Und ich so, okay, gut, why not, ne? Geile Chance. Hab dann halt da Musik produziert für den. Und dann sagte er so, ja, der und der Song ist ganz cool, aber weißt du was, der ist viel zu gut. Da machen wir was ganz anderes draus. Wir machen ein Album mit Trailermusik. So, ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Also es gibt halt ein spezifisches Genre nur für Trailer. Ja, wenn du einen Kinotrailer schaust, das ist kein random Song, sondern das ist speziell produziert für Trailer. Man weiß vorher nicht, für welchen Trailer, aber die ganzen Trailer-Produzenten setzen sich dann hin und schauen sich die Optionen an und nehmen dann einen dieser Trailer-Tracks, so, ne?
Ach was.
Und ja, und so ist das dann gekommen, dass ich dann mit diesem Nick Murray zusammen ein Album produziert habe mit Trailermusik. Und das war dann auch mein erster Durchbruch sozusagen in dem Bereich. Und dann haben wir den Trailer von Philomena erzielt. Das war, lief halt international im Kino und mit Judi Dench und Dallas Buyers Club mit Matthew McConaughey. Das war nur ein kurzer Teil, aber ich war im Trailer von Matthew McConaughey, also
Ja.
ein Pianostück. Und ja, und von da aus ging es dann los mit meiner Musikproduzentenkarriere, dass ich dann gesagt habe, ich höre andauernd im Radio oder in der Fernsehwerbung Ukulele-Sachen. Und meine Eltern hatten mir vor zig Jahren mal eine Ukulele geschenkt. Ich so, ja komm, gib mal die Ukulele. Und habe dann einfach ein paar irgendwie Songs geballert und an 10 verschiedene Publisher geschickt, die halt so Production Music machen. So nennt man halt diese Trailer-Musik oder auch Werbemusik, ne? Auch Library Music genannt, weil du halt in die Library reingehst und dir was aussuchen kannst, was vorproduziert ist. Und mit der Ukulele-Geschichte haben dann 7 Leute gar nicht geantwortet. 2 haben gesagt, es ist totaler Schrott, verpiesel dich. Und einer hat gesagt, so, ja, geil, mach mal mehr davon. Und das war dann so Premium Beat und Shutterstock. Also früher war es Premium Beat aus Kanada, jetzt gehören die halt mit zu Shutterstock. Kennt bestimmt auch, also im Medienbereich kennt man das eigentlich.
Die kenne ich sogar.
Sie ist ja erst ein großes Unternehmen und für die habe ich dann mehrere Jahre Tracks gemacht. Und dann habe ich noch ein Album gemacht oder 2 Alben für Warner und dann habe ich noch ein Album gemacht für BMG und so weiter, ne? Also ein bisschen diversifiziert. Und das ist halt ganz schön, weil ich jetzt unabhängig, ob ich jetzt auftrete oder nicht oder aufstehe und arbeite oder nicht, kommt halt trotzdem über die GEMA Geld rein. Also GEMA ist halt diese, ja, die verwalten meine Rechte als Urheber. Und wenn Musik von mir im Fernsehen läuft, dann muss das bezahlt werden natürlich. Und ja, jedes Mal, wenn ich irgendwie bei meiner Mutter bin und wir gucken Fernsehen, dann gucke ich irgendwie und dann läuft da irgendwo eine Werbung von irgendeinem Billigflugunternehmen oder was und dann läuft da meine Musik im Hintergrund. Ja, und genau, jetzt habe ich mir halt so ein Portfolio da aufgebaut mit Tracks und dann jetzt, sage ich mal, vor 2, 3 Jahren kam dann halt diese künstliche Intelligenz-Geschichten. Die halt, wo du eingibst, hier mach mir mal eine Ukulele-Werbung, 30 Sekunden für Joghurt. Und dann kriegst du halt was Produziertes, was man theoretisch nutzen kann. Die klingen jetzt noch nicht so mega gut, aber extrapolier das mal in die Zukunft, ja, in die nächsten 2 Jahre. Weiß ich nicht, ob der Job als Musikproduzent dann wirklich noch so super relevant ist. Momentan sehe ich ehrlich gesagt wieder das ein bisschen anders. Bin wieder ein bisschen optimistischer. Glaube schon, dass menschliche Kreativität und Handwerk wieder gefragt sein werden, weil ich glaube, diese AI-Geschichten werden ein bisschen überhyped. Weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Also, dass man irgendwie denkt, das Gefühl hat, so langsam kommt ChatGPT oder so an seine Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, ist das jetzt krass neu oder so. Vielleicht muss man dafür auch Programmierer sein, dass man diese Vorteile wirklich genießen kann. Aber das kam halt überein mit der Corona-Zeit, die halt mich echt massiv psychologisch gestört hat. Und ja, dieser ganze Druck von wegen, wenn du dich nicht impfen lässt, bist du ein schlechter Mensch und so weiter, das hat mich massiv erschüttert, was die Gesellschaft betrifft. Und gleichzeitig bin ich halt aber in dieses Bitcoin-Rabbit-Hole reingefallen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, weiß nicht, nicht mehr so Lust gehabt aufzutreten. Hab Bitcoin für mich entdeckt, diese ganzen Sachen
Okay, Moment,
extrem.
da muss ich kurz unterbrechen, bevor wir das Bitcoin-Thema überschwenken. Also, ich rekapituliere mal kurz. Also, Musical, Buddy Holly, erfolgreich gewesen, Hauptrolle gespielt. Danach erster Durchbruch mit dem Trailer-Musikalbum, das du gemacht hast.
Genau,
Danach,
dann habe ich noch einmal Buddy Holly gespielt fürs Westfälische Landestheater, dann als einziger Hauptdarsteller.
ah,
Genau.
okay. Geil. Genau, dann Selbstständigkeit gegründet und angefangen, dir ein Portfolio aufzubauen, das auch bis heute Gewinne abwirft.
Also Portfolio klingt ja jetzt so finanziell, aber ich habe einfach Songs produziert und diese Songs sind wie kleine Firmen und jedes Mal, wenn einer den Song benutzt, verdiene ich da ein bisschen Geld.
Kannst du
Weißt du,
davon
was ich?
leben? Also könntest du davon leben, von dem, was du
Ja.
da produziert hast?
Ja, genau.
Okay, das heißt, du müsstest jetzt theoretisch nicht mehr arbeiten.
Ich müsste mir das alles hier gar nicht antun mit dir,
Verstehe,
ja?
verstehe, verstehe.
Nein,
Bist du
Spaß.
nur gierig, wahrscheinlich, ne? Ja.
Genau, also im Prinzip habe ich aktuell, wer weiß, wie es in Zukunft ist, weiß man ja auch nicht, ne? Aber finanziell ist alles in Ordnung bei mir.
Okay, cool. Das ist ja schon mal mega geil. Passiveinkommen ist ja was, was sich viele, viele, viele Leute wünschen. Okay, das heißt, du hast dir da was aufgebaut, dadurch kamen dann die Einnahmen rein, dann kam irgendwann KI dazu. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt mit KI-Musik keine Erfahrung, ich habe mit KI-Bildern viel Erfahrung. Und mittlerweile ist es ja so, dass wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann sieht man ja irgendwann, ah, dieses Bild ist mit ChatGPT erstellt und dieses Bild ist mit Midjourney erstellt und so weiter, weil man kennt ja irgendwann so die Stile der verschiedenen KIs, sind ja keine KIs, aber du weißt, was ich meine. Und ich persönlich glaube auch, dass alles, was mit Kreativität zu tun hat, nie aussterben wird. Ich glaube, es wird weniger werden. So, weil manche, ich sag mal, anspruchslose Sachen kannst du halt mit KI viel schneller lösen. So, als wenn du jetzt professionellen Produzenten und Komponisten und eine Band und so weiter einstellst dafür. Aber ich sag mal, alles mit Anspruch kann ich, also ich kann natürlich auch nicht die Zukunft prognostizieren, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das weiterhin immer von Menschen gemacht werden wird. So. Also, dann kam Corona. Das hat dich in ein Loch geworfen und dann bist du selber gleich ins nächste Loch gesprungen, nämlich ins Rabbit Hole.
Ja, gut zusammengefasst, ja.
Danke, danke. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere an das, was du vorhin erzählt hast, du Musikproduzent, gerade ein bisschen schlecht drauf wegen Corona und wegen was zur Hölle passiert hier gerade mit der Gesellschaft, sieht plötzlich ein YouTube-Video, wo jemand, ich kenne ihn jetzt nicht, aber offenbar jemand Berühmtes war das.
Raoul Paul, ja.
Genau. Wer ist das? Was macht der?
Also Raoul Paul ist ein Makroguru, der sich natürlich selbst nicht als Makroguru
Was ist ein
bezeichnen würde.
Makroguru?
Makro bedeutet, dass du die Wirtschaft aus der Vogelperspektive anschaust. Das
Also ein
heißt, du schaust.
Volkswissenschaftler.
Nee, Volkswissen, nee. Nee, die machen ja nur Hokuspokus.
Also Volkswirtschaftslehre meine ich.
Nee, nee, nee,
Okay.
Makroguru, also Makro bedeutet, dass du überlegst, wie wird sich der Dollarpreis entwickeln in Zukunft? Wo gehen die Geldflüsse hin? Wie sieht es aus mit den Zinsen von der Notenbank? Werden die wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren eher fallen, eher steigen und so weiter? Also Vogelperspektive und daraus dann zu überlegen, welche Strategie nutzt du, um halt dein Kapital zu vermehren? Und Raoul Paul ist halt ein Typ, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Goldman Sachs? Ich glaube schon, ja. Also als Hedgefonds-Typ so, ne? Und der hat da mit den ganzen großen Investoren gearbeitet. Also Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller und so weiter. Also den hat er seine Produkte verkauft von Goldman Sachs. Also nicht seine eigenen, aber von der Bank halt. Und irgendwann hat er dann sich dann selbstständig gemacht. Beziehungsweise hat er einfach ausgesorgt. Und hat dann aber Langeweile gehabt und hat dann Real Vision gegründet. Das ist halt so ein Research Service für Otto-Normalverbraucher wie uns, den er dann erklärt, wo die Wirtschaft aktuell steht und welche finanziellen Entscheidungen er aktuell treffen würde. Und ja, genau.
Und den kannst du vorher schon oder hast du das Video durch Zufall gefunden?
Nee, nee, also ich kenne den über Markus Koch, der hat den öfter mal erwähnt in seinen Videos. Markus Koch kennst du bestimmt, ne? Der macht ja immer Live-Berichterstattung von der Wall Street. Und der hat den mal erwähnt und da habe ich gedacht, oh, das ist interessant. Und dann habe ich halt angefangen, mir dessen Videos anzuschauen. Weißt du, wenn du Musikproduzent bist, da musst du manchmal warten auf die Kreativität, ja, dass sie dich trifft. Und das heißt, da musst du halt zwischendurch mal eine Stunde YouTube-Videos schauen, ne?
Ja,
Das gehört
klar.
mit zum Job, ja.
Ja, Inspiration kommt nicht von alleine,
Das
das ist
ist.
harte Arbeit.
Kannst nichts machen, ja.
Kann sie nichts machen. Okay, das war 2020.
Genau, Ende 2020,
Da
ja.
stand der Bitcoin bei umgerechnet ungefähr 6.000 Euro.
Also als ich so meinen ersten Kauf getätigt habe, war 10.700. Das war aber so wirklich so 300 € oder so, weißt du? Einfach mal so testen, wie geht's? Ich habe keine Ahnung gehabt vom Thema, ja. Heute gibt es ja alle möglichen Informationen. Damals gab es das alles noch nicht so richtig. Ja, Blocktrainer hat gerade erst angefangen. Ich glaube, der hat damals noch irgendwie, ich weiß es nicht genau, ne? Aber ganz am Anfang hat er auf jeden Fall auch irgendwelche Shitcoins vermarktet und so, ne? Weil er das selber noch nicht so geblickt hatte. Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, wo kriege ich denn jetzt Bitcoin her? Wie geht denn das alles? Habe ich ganz stumpf einfach bitcoin.de eingegeben und siehe da, ist eine Bitcoin-Börse. Ja. So eine richtig, also würde ich jetzt keinem mehr empfehlen. Ich glaube, die lassen die einfach nur laufen, weil die irgendwie trotzdem noch Geld verdienen, warum auch immer. Aber so eine, es ist eigentlich keine gute Börse. Ja, aber so stumpf fing das an und dann habe ich dort einfach meine ersten Bitcoin erworben und ja. Und ich bin halt genau perfekt zum Anfang des Bullruns eingestiegen zum letzten. Also 2020 und dann ging ja 21 der Bullrun Januar, Februar, März weiter und das war es ja dann eigentlich auch schon. Ja.
Du hast gerade ein paar Begriffe gesagt, die würde ich für die Zuschauer gerne mal kurz definieren. Also erstmal ganz kurz, Blocktrainer, wer ist das? Das ist ein YouTuber, der sich mit hauptsächlich Bitcoin befasst. So,
Ja,
ne,
genau,
falls ihr,
richtig.
ne, damit ihr
Ja.
wisst, wer das ist. Dann sagtest du gerade, der hat Shitcoins vermarktet. Was sind denn Shitcoins?
Also Shitcoins, ja, das ist halt so ein despektierlicher Begriff für alle Kryptowährungen außer Bitcoin. Mein Buch heißt ja Alles Betrug außer Bitcoin. Das bezieht sich aber nicht nur auf andere digitale Assets, sondern auch auf allgemeine gesellschaftliche Themen. Aber ja, warum ist alles Betrug außer Bitcoin? Weil Bitcoin dezentral ist und alles andere nicht. Und das heißt, deswegen nennen wir, also Shitcoin sind vor allem Sachen wie, keine Ahnung, Dogecoin, XRP, obwohl XRP, weiß ich nicht, da, die haben auch eine starke Community, wer weiß, was daraus wird, so, ne? Aber das ist halt, alles außer Bitcoin ist im Prinzip Shitcoin. Aber
Verstehe.
es ist nicht böse gemeint, Leute.
Verstehe.
Ihr dürft alles kaufen, was ihr wollt. Es
Verstehe.
sind
Was ist ein Bullrun?
der Bullrun ist, wenn der Preis steigt.
Check.
Genau.
Okay, also nur einmal das, ne? Alle wissen, wovon du gerade gesprochen hast. So. Das heißt also, du hast dieses Video gesehen, warst gerade sowieso frustriert und dieses Video hat irgendwas in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, boah. Das Thema finde ich jetzt aber so spannend oder faszinierend, damit befasse ich mich jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Hast dann angefangen, YouTube-Videos zu gucken, Bücher zu lesen und hast dann ein paar Monate später den ersten Kauf getätigt? Oder vorher schon?
Es ging irgendwie schon relativ früh los, dass ich irgendwie gecheckt habe, so irgendwie ist Bitcoin was Besonderes. Und ja, da kickt einfach dann die Gier auch, ne? Bin ich auch ehrlich. Warum will ich nicht mehr Geld haben? Und wenn ich verstehe, dass es nur 21 Millionen Bitcoin gibt, es gibt mehr Millionäre, als es Bitcoin gibt. Ich check nicht, wieso die Millionäre so dumm sind. Sorry für den Rant jetzt. Aber warum kauft sich nicht jeder Millionär einen Bitcoin und zieht den aufs eigene Wallet? Dann sind die Börsen trocken. Da müssen die ganzen Leute, die irgendwie Bitcoin haben wollen, richtig viel Geld auf den Tisch legen, damit sie irgendwie einen Bitcoin kriegen. Aber gut. Und genau, Raoul Paul macht das Video. Ich bin 100% in Bitcoin investiert, hat er gesagt. Und da habe ich gedacht, Moment mal eben, wenn der Typ, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat, mit den ganzen Hedgefonds-Typen, der ist ja, der hat ja einen Ruf zu verlieren, so, ne? Wenn der das sich hinsetzt und ein Video macht, wo er 100% in Bitcoin, da habe ich irgendwas verpasst. Und so ging das halt los, dass ich dann in das Thema wirklich eingetaucht bin und gecheckt habe, okay, ich lag falsch, Bitcoin ist ein wichtiges Thema. Ja, und so habe ich dann nach und nach mich mit Bitcoin eingedeckt und alles, was ich sonst hatte, Silber, Gold, Aktien, alles vertickt und alles in Bitcoin.
Was hat dich überzeugt? Also du hast ja gesagt, vorher dachtest du auch, das ist alles Quatsch und das ist hat nichts wert und so weiter. War es dann nur, ich sag mal, das Standing von dem Typen? Oder was war es, was dich dann tatsächlich überzeugt hat, das ist jetzt mein Asset?
Also ich sag mal, ganz grundsätzliche, ganz wichtige Regel, du solltest niemals irgendwas kaufen, nur weil jemand anders irgendeine Überzeugung hat. Sondern du musst dir die
Sehr gute
Überze
Regel.
so, du musst dir die Überzeugung selber erarbeiten. Und ganz klar muss man hier sagen, Raoul Paul ist von Bitcoin gewechselt zu Ethereum, gewechselt zu jetzt Sui. Ja, das sind Ethereum und Sui sind zwei andere Kryptowährungen, weil er der Meinung ist, dass sie noch besser performen werden als Bitcoin und lag damit komplett daneben die letzten 12 Monate eigentlich so, ne? Das heißt, wenn er einfach nur in Bitcoin geblieben wäre, dann wäre es ihm jetzt viel besser ergangen, obwohl Bitcoin auch stark an Wert verloren hat jetzt zuletzt aktuell, ne? So, das heißt, du musst dir die Überzeugung selbst erarbeiten. Ich kann den Entstehungsprozess meiner Überzeugung gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber wenn du mal so überlegst, welche Vorteile Bitcoin eigentlich bringt im Verhältnis zu allem, was es sonst so gibt, und dazu, wie wenig Leute das erkennen bisher. Ja, wenn ich meine Straßenumfragen mache, dann sage ich mal, 95% der Leute haben wirklich gar keine Ahnung von Bitcoin. Und 4% wissen noch nicht mal, was Bitcoin ist, und 1% hat vielleicht ein bisschen Ahnung von Bitcoin. Also das heißt, wir sind noch still early, wie die Bitcoiner immer sagen, sehr früh dran. Bitcoin ist ein Thema, was ich kann euch das gleich so erklären, dass es entspannt ist und dass wir jetzt uns nicht irgendwie hier in komplizierte Geschichten reinbegeben. Aber eine Sache für ein Investment ist ganz wichtig, und zwar, dass es nicht overcrowded ist. Ja, jeder hat aktuell ETFs. Es kommt darauf an, was willst du erreichen? Willst du reich werden oder reich bleiben? Und für mich ist halt das Thema eher interessant aktuell: reich werden. Ja, und das heißt, da musst du gewisse Risiken eingehen, hohe Überzeugung haben und dich auf eine Sache meinetwegen fokussieren, wie ich jetzt zum Beispiel auf Bitcoin, so wie der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, sich auf Amazon fokussiert hat, ja. Der hat 99% oder vielleicht sogar mehr als 100% waren in seinem Portfolio über Jahrzehnte immer nur Amazon-Aktien, sein eigenes Unternehmen. Warum? Weil er davon überzeugt war. Und dann gab es den Dotcom-Crash, wo sein Wert über 90% gefallen sind. Und trotzdem hat er keine Aktien verkauft und gesagt, nee, war nur ein Scherz. Sondern er hat die Vision gesehen, und weil er sich intensivst mit seiner Vision so beschäftigt hat und es hat die Überzeugung gehabt und ist einfach drin geblieben. Und sowas Ähnliches kann man mit Bitcoin auch erreichen. Und auch wenn man denkt, so ja, Bitcoin kostet ja jetzt schon, keine Ahnung, 50.000 Euro, das ist ja schon richtig viel. Ja, es ist, mag so erscheinen, aber man sollte das anders sehen. Und zwar, ich finde, der beste Vergleich, den man in erster Linie anstreben kann, ist der Vergleich zu Gold. Und wenn Gold aktuellen Marktwert hat, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie der aktuell steht, ne? Ich glaube, über 30 Billionen. Und Bitcoin als digitales Gold hat einen Marktwert von 1,5. Dann siehst du einfach diese enorme Diskrepanz und damit auch diese enorme theoretische Chance. Selbst wenn Bitcoin nur die Hälfte von dem Wert erreicht, den Gold aktuell hat, dann wäre Bitcoin aktuell bei über 800.000 Euro.
Pro Bitcoin.
Ja, und wir haben jetzt aktuell einen Preis von, weiß nicht, 55.000 oder so. Das heißt, allein, also das ist, und Bitcoin ist ja besser als Gold, weil es digital ist. Es wiegt nichts. Ja, du musst am Airport dir das nicht sonst wohin schieben, damit du irgendwie durch die Kontrollen kommst, sondern du hast einfach einen Zettel mit 12 Wörtern drauf. Und damit kannst du 1 Milliarde über die Grenze transportieren, wenn du willst. Das ist nur eines der Beispiele, warum Bitcoin eigentlich besser ist als Gold. Das heißt, eigentlich dürfte Bitcoin auch doppelt so viel wert sein. Und dann reden wir halt von Preisen von, was weiß ich, Millionen. Und diese Erkenntnis haben halt ganz, ganz viele noch nicht. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so bombastisch rüberkommen oder so schleimig, sage ich jetzt mal, von wegen so, oh, hier, kauf Investment XY, dann bist du reich. Ja, das kommt immer schnell so rüber. Das meine ich aber damit gar nicht. Sondern für mich damals war meine Entscheidung, warum gehe ich so voll krass in Bitcoin? Weil ich mein Geld, mein Kapital, was ich hatte, vermehren will, möglichst gut. Und für mich war die Chance, die Bitcoin bietet, aktuell einfach die offensichtlichste, sicherste und beste.
Was ist Bitcoin?
Okay, jetzt geht's los, du. Warte, ich muss erst einen Schluck Wasser nehmen, Mann.
Sei dir gegönnt. Ich glaube, das ist die Frage, die sich die meisten Leute stellen. Also die meisten Leute wissen ja, es ist eine Kryptowährung, so, aber
Ja. Was ist
erzähl mal.
okay, was ist Bitcoin? Ja, wir machen das ganz langsam, Schritt für Schritt, easy going, ja, damit es auch wirklich jeder leicht nachvollziehen kann. Bitcoin ist in erster Linie eine Software und diese Software ist nichts anderes als ein Kassenbuch. Da steht drin, wer wann wie viel Bitcoin an wen geschickt hat. Und die Bitcoin kommen in Existenz durch das Bitcoin Mining. Das heißt, ganz am Anfang, als Bitcoin gestartet ist, gab es null Bitcoin. Und dann wurde der erste Block gemined und damit waren die ersten 50 Bitcoin in Existenz. Und dann wurde der zweite Block gemined und damit kamen nochmal 50 in Existenz. Das heißt, es waren schon 100. So. Und jetzt kann der Bitcoin-Miner hingehen und diese 50 Bitcoin, die er gemeint hat, an wen anders verschicken, verkaufen und dann wechseln die halt den Eigentümer. So, Bitcoin ist eine Open Source Software, die auf zehntausenden Computern weltweit läuft. Und du und ich, wir können bestimmen, welche Art von Software wir laufen lassen. Weil es Open Source ist, kann ich hingehen und den Code ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, Bitcoin hat jetzt nicht 21 Millionen, sondern 22 Millionen. Wenn ich jetzt aber eine Transaktion machen würde, wo mein Code sagt, Bitcoin hat 22 Millionen, da würde der vom Netzwerk abgelehnt werden. Das Netzwerk würde sagen, das entspricht nicht den Parametern von Bitcoin. Ja, du hast 22 Millionen in deinem Code stehen und nicht 21 Millionen. Deswegen akzeptieren wir diese Transaktion nicht. Das heißt, alle validen Transaktionen, die es gibt auf Bitcoin, haben gewisse Grundregeln und diese sind, dass es 21 Millionen Bitcoin gibt. Ja. So, jetzt
Darf
habe ich
ich
den.
stelle mal eine Zwischenfrage?
Ja, gerne.
Wenn jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Leute sich zusammentun würden und sagen, wir wollen aber, dass es mehr Bitcoin gibt, und wir sagen jetzt mal, schicken jetzt mal alle eine Anfrage ans Netzwerk, wo wir aber sagen, in unserem Code, Bitcoin hat jetzt 22 Millionen. Was passiert dann?
Also Bitcoin ist eine Open Source Software, aber es ist auch ein Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist wiederum ein sozialer Konsens. Das heißt, du und ich und Peter und Joachim, die beschließen, dass wir dieses originale Bitcoin haben wollen mit 21 Millionen. Wenn jetzt irgendwie, es gibt ja jede Menge Forks, nennt man das, also wenn die Blockchain aufgeteilt wird in zwei Teile. Wenn du jetzt zum Beispiel den Code änderst von Bitcoin, kannst du ja machen, ist ja Open Source, und du findest irgendwie drei Leute, die da mitmachen, kannst du die Bitcoin-Software ändern und eine eigene Software laufen lassen mit 22 Millionen. Es gibt ja zum Beispiel Litecoin oder Dogecoin, das sind direkte Nachfolger sozusagen von Bitcoin. Die sind quasi von dem Code extrahiert und eine andere Gruppe von Leuten hat beschlossen, hey, wir machen jetzt hier Dogecoin mit 1 Milliarde Token, was auch immer. Und genau, deswegen, Bitcoin ist ein Netzwerk und dieses Netzwerk wird gesichert durch den sozialen Konsens, dass genug Leute beschließen, ich will Bitcoin so behalten, wie es jetzt aktuell ist, mit 21 Millionen. Welchen Vorteil hätte ich, wenn ich den Code ändern würde? Erstens würde ich rausfliegen und zweitens müsste ich dann irgendwie ein neues Netzwerk aufbauen, neue Leute überzeugen, dass ich halt jetzt den besseren Bitcoin habe. Und das ist extrem schwierig. Ja. Genau.
Okay. So, es ist ein Netzwerk, es ist eine Software, es ist wie ein Kassenbuch. Woher kommt der Wert? Also gerade so die Kritiker, die sagen ja immer, ja, Bitcoin hat ja keinen inneren Wert. Darum ist es ja Scam, weil das gewinnt ja nur an Wert, indem man mehr Dumme findet, die es kaufen. Das ist ja so,
Ja.
was die Kritiker so
Also
hauptsächlich sagen.
Bitcoin ist nichts anderes als ein Wertgegenstand, so wie ein Stuhl oder so. Ne? Und den kannst du kaufen und verkaufen. Das Interessante an Bitcoin ist, wenn jetzt alle auf einmal verkaufen wollen würden, dann könnte der Preis innerhalb von kürzester Zeit richtig krass runtergehen auf 100 Euro, auf 1 Euro, was auch immer. Oder andersrum, wenn gar keiner verkaufen will, könnte der Preis richtig stark ansteigen. Aber das hat nichts zum Beispiel jetzt mit einem Schneeballsystem zu tun, wo Investoren wirklich nur neue Investoren alte Investoren bezahlen. Das ist komplett anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Das heißt, wenn neue Investoren nur bereit wären, 1 Euro für Bitcoin zu bezahlen, dann würde der Preis halt runterfallen auf 1 Euro. Und dann wären alte Investoren auch pleite. So. Woher bezieht Bitcoin seinen Wert? Der Wert ergibt sich aus Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Ja, wie viele Leute sind bereit, so und so viel für einen Bitcoin oder auch nur einen Anteil von Bitcoin zu bezahlen? Du kannst ja nicht nur einen ganzen Bitcoin kaufen, sondern Anteile nur. Also ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Das heißt, ein Satoshi ist aktuell weniger als 1 Euro wert. Ne? Und wenn jetzt, wie gesagt, keiner hingeht und Bitcoin haben möchte, dann wird der Preis dementsprechend fallen. Und warum hat aber Bitcoin den Wert? Weil halt die Leute den Wert erkennen, den Bitcoin hat. Diese absolute Limitierung. Du kannst nicht zensiert werden. Jetzt vor kurzem, also vor 2 Jahren oder einem Jahr, finden doch die Diskussionen statt von dem gefrorenen Assets von Russland. Ja? Russland hat irgendwie, was weiß ich, wie viele Milliarden irgendwo in Europa gelagert, an Dollar oder Euro, ich weiß es gar nicht genau. Und die Staaten sagen einfach, ja, das kriegt ihr jetzt nicht mehr. Damit bezahlen wir jetzt die Reparaturen für Ukraine oder so, ne? Mit Bitcoin ist das einfach nicht möglich. Die können das nicht einfrieren. Und diese Attribute, die halt Bitcoin hat, diese positiven Attribute, das ist Menschen etwas wert. Und dafür bezahlen die gerne. Und deswegen gibt es Angebot und Nachfrage, so ergibt sich der Preis. Also nochmal einen Schritt weiter zurück. Information. Die Leute haben die Information, dass Bitcoin gute Attribute hat, die sie gerne besitzen möchten. Zum Beispiel, du kannst Self-Custody machen. Also das heißt, du kannst die Bitcoin auf dich selber persönlich übertragen, auf deine eigene Wallet. Das kannst du mit Bankguthaben nicht machen. Okay, du kannst es mit Cash machen, aber irgendjemand hat einen Gelddrucker im Keller stehen und kann jederzeit dein Cash wertloser machen, indem er mehr Cash druckt. Du kannst Aktien nicht wirklich besitzen. Die sind immer auf dem Bankkonto oder beim Broker. Ja, du kannst, ich glaube, es ist technisch möglich, dass du dir ein Bankzertifikat per Post zuschicken lassen kannst, aber das macht keinen Sinn. Das macht einfach heutzutage keiner mehr. Du kannst nicht wirklich dein Eigentum nennen. Bitcoin kannst du dein Eigentum nennen, indem du es auf deine eigene Wallet ziehst. Und das sind einfach, daher kommt der Preis, ja, dass die Leute einfach sagen, boah, das klingt auch gut. Das kaufe ich. Das könnte man
Heißt
gut
ja aber,
gebrauchen.
dass die Kritik insofern korrekt ist, dass es keinen inneren Wert als solchen gibt, sondern dass der Wert sich einfach aus der Nachfrage ergibt. Und dementsprechend der Wert steigt, wenn die Nachfrage steigt.
Das kann man so sehen, aber das ist ja nichts Schlechtes. So aktuell, was momentan passiert, ist, dass wir andere Assets missbrauchen als Wertspeicher. Ja, wir kaufen Gold, obwohl das Gold eigentlich viel besser für Zähne verwendet werden könnte oder für elektronische Applikationen. Aber dadurch, dass alle Gold als Wertspeicher nutzen, ist der Preis dermaßen hoch, dass sie auf schlechtere Materialien ausweichen müssen. Viele nutzen Immobilien als Investment. Und ist ja grundsätzlich auch ein super Investment, vor allem in der Fiat-Welt, wo du einen Kredit aufnehmen kannst, damit kaufst du eine Immobilie und durch die Inflation wird der Kredit automatisch weniger wert und die Immobilie mehr. Ja? Deswegen ist es Immobilien. Aber warum, was bringt es mir, mein Geld in der Immobilie zu speichern? Es gibt so viele Immobilien in New York oder London und so weiter, in den Großstädten, wo einfach nur irgendwelche Leute 30 Millionen auf den Tisch legen und da lebt keiner drin. Die machen das nur als Wertspeicher. Jetzt hast du aber ein Asset, das ist Bitcoin, wo niemand zu Schaden kommt und die Wirtschaft nicht in irgendeiner Form benachteiligt wird, wenn Leute es als Wertspeicher nutzen. Was ist daran jetzt negativ? Das ist eine sehr gute Sache für die Welt. Oder?
Klingt zumindest erstmal so. Du hast gerade gesagt, in der Fiat-Welt, was ist denn die Fiat-Welt?
Das ist die Welt, in der wir aktuell leben, ja, wo wir Fiat bedeutet, also Fiat-Geld ist Euros und Dollars. Das ist einfach vom Staat bestimmt. So, hier sind 10 Euro, das hat jetzt, keine Ahnung, einen Wert von 10 Euro halt, ne? Und das ist halt die Welt von Inflation, von Geldentwertung und von Missbrauch vom Gelddrucker im Prinzip, ne? Wir hatten ja, als ich das Buch rausgebracht habe, kurz vorher hatte Maurice Höfgen, unser Lieblingsökonom,
Unser aller Lieblingsökonom.
einen Auftritt bei einer TV-Sendung von Arte und hat dann gesagt, Bitcoin wäre, ich zitiere, ja, Bitcoin wäre eine Katastrophe für uns. Wenn wir jetzt Bitcoin auch einführen, warte mal, kurz überlegen. Wenn wir jetzt den Euro aufgeben, Bitcoin einführen, können wir uns Kriege nicht mehr leisten. Das hat er gesagt. Warum nicht? Weil wir kein Geld aus dem Nichts drucken können, um Kriege zu finanzieren. Weil wer hat schon Bock, einen Krieg zu finanzieren? Und dieses Gelddrucken, also wenn der Staat sich Geld leiht, dann ist es im Prinzip so, als ob Geld gedruckt wird. Und mit diesem Geld wird die Inflation vorangetrieben und damit werden aber dann auch unliebsame Dinge finanziert, wie zum Beispiel Kriege. Und ja, das wäre natürlich eine Katastrophe für uns, ne?
Ganz furchtbar.
Ja, ganz schlimm.
Okay, das heißt also, wir haben jetzt gelernt, Bitcoin ist Im Grunde eine Open Source Software, die wie ein Kassenbuch funktioniert, über die man alle Transaktionen, die abgelaufen sind, nachvollziehen kann, was also wichtig für die Transparenz ist. Es ist limitiert
Genau.
auf 21 Millionen. Warum gibt es da, also bis da, dass es dann keine Inflation bei Bitcoin geben kann, ergibt Sinn, aber dürfte es bis dahin nicht welche geben, wenn immer mehr gemeint wird?
Also das ist auch vom ersten Block an schon festgelegt worden. Es gibt eine Inflation, was Bitcoin angeht. Am Anfang wurden pro Block 50 Bitcoin eingetragen in das Kassenbuch. Und mit jedem gemeinten Block 50 Bitcoin bis zum Halving, das ungefähr alle 4 Jahre stattfindet. Und dann wird die, was Halving, also Halbierung, ja, dann wird die Menge halbiert auf 25. Und der Prozess ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir jetzt bei 3,125 Bitcoin pro Block sind. Und das ist halt das Reward, was die Bitcoin-Miner erhalten, um einen Block an die Blockchain anzuhängen. Und warum macht das Sinn? Weil sie damit die Transaktionen, die ausgeführt werden, in die Blockchain anhängen. Also die kriegen auf einmal auf der einen Seite die Transaktionsgebühr. Wenn ich jetzt eine Transaktion ausführe und an dich zum Beispiel, weiß nicht, 10 Euro in Bitcoin schicke, wollen wir hoffen, dass es ein bisschen mehr ist, aber egal, 10 Euro in Bitcoin an dich schicke, dann muss ich aber auch eine Transaktionsgebühr zahlen, damit der Bitcoin-Miner meinen Block in die Blockchain mit einfügt, ja. Und das sind halt die beiden Einnahmequellen von den Bitcoin-Minern. Und warum Bitcoin-Mining? Weil wir so das dezentral das Kassenbuch dezentral sichern können, ja. Weil die Bitcoin-Mine, also das Mining funktioniert so, dass sie einen Hash finden müssen mit bestimmten Attributen. Was ist ein Hash? Ja, ein Hash ist auch ein interessantes Thema. Es ist ein Algorithmus, ein Hash-Algorithmus. Was ist ein Algorithmus? Ja, da kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen. Ne? Es ist im Prinzip, also du gibst dem Algorithmus einen Input und er gibt dir einen festgelegten Output. So, das heißt, ich könnte dem Hash-Algorithmus ein Wort geben, zum Beispiel Max, ja, und dann kriege ich einen Hash raus. Der hat eine bestimmte Länge, sagen wir mal 10 Ziffern, ja, also Buchstaben und Zahlen. Und wenn ich jetzt aber Mai schreibe, dann sieht der Hash komplett anders aus. Oder wenn ich ein ganzes Buch nehme und dem Hash-Algorithmus zur Verfügung stelle und der macht einen Hash daraus, hat der dieselbe Länge. Und wenn ich jetzt das Buch nehmen würde und ich würde das hashen und du würdest das hashen, dann würde das immer derselbe Hash bei rauskommen. Und das ist ein Hash-Algorithmus. Und so funktioniert die Blockchain, dass die also Bitcoin-Miner einen bestimmten Hash finden müssen mit einer Anzahl von Nullen am Anfang. Und das ist ein Ratespiel. Du musst einfach so viel, die haben einen bestimmten Input. Das sind die Bitcoin-Transaktionen. Und diese, also und ein paar andere Sachen natürlich noch, aber die Bitcoin-Transaktionen und die werden dann so oft gehasht, bis ein Hash mit einer bestimmten Anzahl von Nullen am Anfang rauskommt.
Also, wenn ich
Weil
das richtig
es
verstanden
steigen.
habe, wir haben diesen Algorithmus, der ist im Code hinterlegt. Und wenn ich jetzt meinen möchte, dann gebe ich quasi dem Algorithmus, weiß nicht, eine Zahlenkombination, Wörter, Bücher, whatever, und sag, guck mal, ob das der richtige Hash ist. So, und es gibt quasi, das ist von vornherein im Code festgeschrieben, welche Hashes die richtigen sind, vermute
Das
ich.
ist ja, hier mehr oder weniger. Also es hängt von der Schwierigkeit ab, die Blockchain aktuell hat. Und zwar, das ist halt was wirklich Bitcoin extrem unterscheidet von allem anderen, was es so gibt. Wenn der Preis von Gold steigt, ja, dann gehen alle hin und verkaufen ihren Schmuck. Manche gehen sogar an den Fluss und fangen an zu buddeln und da findest du auch Gold. Ja, Gold ist überall zu haben am Ende des Tages, ja. So, dann was passiert? Der Supply steigt an, also es gibt mehr Gold, was auf den Markt kommt. Was ist jetzt bei Bitcoin das Problem? Bitcoin hat einen Schwierigkeitsalgorithmus und je mehr Leute anfangen, Bitcoin zu schürfen, also diese Hashes zu finden, um die an die Blockchain anzuhängen, desto schwieriger wird es. Und das ist der Algorithmus, der halt, also sagen wir mal, der Preis von Bitcoin steigt jetzt von 50.000 auf 500.000. Jetzt wäre es natürlich ultra lukrativ, die Bitcoin Mining, also Bitcoin Mining zu betreiben. Aber damit würde ja auch die Geschwindigkeit ansteigen, in der die Blocks an die Blockchain angehängt werden. Ja, weil einfach mehr Maschinen das machen. Und das wird dann von der Blockchain, also von der Software erkannt. Und weil aber nur alle 10 Minuten ein Block gemeint werden soll, wird dann die Schwierigkeit erhöht.
Was ist das für ein genialer Code?
Ja, und das heißt, wenn der Preis steigt, kommt trotzdem immer nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoin auf den Markt dazu.
Weil mein
Das
Gedanke gerade war, dann dürfte es ja theoretisch immer leichter werden, Bitcoin zu minen, weil ja irgendwann jeder Input, den man reinhauen kann, ist ja irgendwann überprüft worden vom Algorithmus. Aber durch diesen Schwierigkeitsalgorithmus umgeht man ja dieses Problem.
Es wird ja bei jedem Block, den du machst, jeder Block, den du machst, wird ja das Spiel von vorne gespielt.
Ach so.
Genau.
Okay.
Die fangen sozusagen bei Null an. Jedes Mal.
Ach so, ich habe
Für
mir das so
jeden neuen Block.
vorgestellt im Kopf gerade wie so eine Art Memory. Ja, du hast da deine 100 Memory-Karten liegen, in dem Fall sind es halt Millionen oder whatever wie viele. So, und ab und jeder, alle, jeder, der meinen will, der sagt, dreh mal die Karte um. Der Algorithmus dreht die Karte um, ah, falsch. Dreh mal die um. Und irgendwann ist richtig. So. Aber irgendwann sind ja alle Karten umgedreht und irgendwann wird es ja immer leichter. Welches die richtige, also welches der richtige Hash ist in dem Fall. Aber das Spiel geht jedes Mal von vorne los und jedes Mal
Ja.
sind es mehr Memory-Karten, richtig?
Nee.
Nein, verdammt, okay, habe ich doch nicht
Nicht
verstanden.
ganz, nicht ganz. Also der Hash so hat eine bestimmte Anzahl von Nullen zu Beginn. Und je schwieriger das ist, desto mehr Nullen kommen dazu. Und je weniger schwierig das ist, desto weniger Nullen. Das heißt, je mehr Bitcoin-Miner aktiv sind, desto mehr Nullen muss der Hash haben. Aber keiner weiß vorher, welcher Hash dabei rauskommt. Es muss halt nur eine bestimmte Anzahl von Nullen am Anfang haben. Und wenn halt dann wieder sehr viele Miner drin sind, dann lohnt sich das für manche vielleicht nicht mehr. Und dann schalten ihre Geräte ab und dann reduziert sich die Anzahl an Nullen wieder. Die Schwierigkeit sinkt, damit das Tempo gleich bleibt von der Blockchain. Das wird alle 2 Wochen angepasst.
Okay, wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, boah, das klingt ja cool, ich will das Bitcoin minen, so 3,25 Bitcoin zu haben, das klingt lukrativ. Geht das?
Ich glaube 3,125 aktuell, ne?
3,125?
Ja, das geht theoretisch. Ich bin aber jetzt kein. Also da musst du nochmal einen anderen Experten einladen, der sich wirklich mit Bitcoin Mining und so weiter auskennt. Das ist nicht mein Thema.
Du machst das nicht.
Nee, ich mache das nicht. Das lohnt sich in Deutschland überhaupt nicht. Da brauchst du halt Strompreise von, ich glaube, irgendwie 5 Cent oder sowas pro Kilowattstunde, damit das überhaupt Sinn macht. Es gibt ja andere Länder, da hast du Preise, da kostet Strom einfach nichts. Und das ist ja auch immer ein Kritikpunkt, den viele haben gegenüber Bitcoin, ja, von wegen ist Umweltverschmutzung und so. Ich persönlich mag das natürlich jetzt auch nicht, wenn da jetzt mit Diesel oder Kohle betrieben irgendwie Bitcoin Mining gemacht wird. Aber es gibt zum Beispiel in Deutschland Windkraftparks, ja, die werden abgeschaltet, wenn die zu viel Strom produzieren. Und dann werden die mit Subventionen von uns als Stromkunden bezahlt, um den Strom zu verschwenden. Ja, viel klüger wäre es doch, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier zu viel Strom. Wenn ihr jetzt den Strom nicht abschaltet, dann bricht das System zusammen, weil zu viel Energie drin ist. Statt dass sie das dann abschalten, schalten die einfach ein paar Mining-Geräte ein, verbrauchen diesen Strom und so fördern, also so brauchen wir Kunden weniger Subventionen an die zu bezahlen und gleichzeitig machen die Kohle.
Hey,
Das ist total
das
offensichtlich.
wäre voll genial.
Ja, es ist total offensichtlich
Warum machen
eigentlich.
die das nicht?
Das musst du die Grünen fragen, die sind ja da.
Ah.
ich glaube,
Oh.
dass. Ja, das Ding ist einfach, es fehlt einfach so viel Aufklärung, weißt du? Und ganz viele glauben halt, Bitcoin ist irgendwie was für Illegale oder was auch immer. Und so wie ich vor 5 Jahren, habe ich dir ja vorhin gesagt, dass ich da auch gedacht habe, Bitcoin ist nichts, denken das heute immer noch ganz viele Leute.
Okay, und dann hast du für dich, um es wieder ein bisschen zurück auf den roten Pfad zu kommen,
Genau.
für dich gesagt, ich werde es nicht nur selber in Bitcoin investieren, sondern ich werde auch den Menschen da draußen davon erzählen.
Ja.
So,
Genau.
hast dein Buch geschrieben und dein Instagram-Account gegründet und du machst ja auch ganz fleißig Straßenumfragen, habe ich gesehen. Der Account hat mittlerweile 11.000 Follower.
Echt?
Auch,
Ach so, ja,
ja.
bei Instagram, ja. Ja, die Straßenumfragen mache ich hauptsächlich bei YouTube. Da bin ich jetzt irgendwie bei 1500. Ja, also ich glaube, nochmal zurück auf, also Fiat-Währungen, wenn man halt das Bitcoin studiert, dann fällt man in so viele verschiedene Rabbit Holes. Zum Beispiel entdeckt man dann, dass der Grund für viele Zentralbanken eigentlich darin existiert, Kriege zu finanzieren. Das habe ich auch in meinem Buch dokumentiert, ja. Dass wirklich du kannst ja auch die digitale Version vom Buch kaufen, dann kannst du direkt auf die Links klicken. Und dann kannst du die originalen Quellen dir reinziehen von der Bank of England, wie die halt klar gegründet wurde, um einen Krieg zu finanzieren. Und ich glaube einfach, ja, weißt du, wenn jemand, so, der Sinn von dem Buch ist, wenn jemand eine Gelegenheit hat, dann nutzt er die auch. Ja, wenn ich einen Gelddrucker bei mir im Keller stehen hätte, ich würde den ganzen Abend mich hinstellen und Geld drucken und das an meine Freunde verteilen. Das Problem dabei ist nur, dass die anderen Leute, die auch das Geld benutzen, weniger Kaufkraft später haben. Das heißt, meine Freunde gehen hin und kaufen sich ein Haus, kaufen sich dies, ja, noch ein Porsche, was auch immer. Und die Preise fangen an zu steigen. Und alle Leute, die den Gelddrucker nicht haben, die denken sich, irgendwie, ich mache, was ich kann und komme trotzdem keinen Schritt weiter. Und da kommt halt dann Bitcoin ins Spiel, weil so, Gelegenheit macht Diebe. Bitcoin ist ein System, eine Software, die kann gar keine Gelegenheiten nutzen. In meinem Buch verwende ich das Beispiel vom Postboten. Der Postbote kommt zu dir nach Hause, du hast dir eine Kamera bestellt. Ja, die Kamera kostet 1000 Euro. Du bist aber nicht zu Hause und der Postbote denkt sich so, okay, gut, ich könnte die Kamera jetzt mitnehmen oder das Paket, er weiß ja nicht, was drin ist, ne? Ich kann das Paket jetzt wieder mitnehmen oder ich lege es einfach bei ihm vor die Tür und fertig so, ne? Dann macht er das, legt das vor die Tür und haut ab. So, dann kommst du irgendwann nach Hause und siehst die Kamera liegen und denkst dir so, oh, was ist denn hier los? Gehst rein, nimmst die Kamera mit und dann rufst du da an und fragst, wo bleibt denn die Kamera? Sagen die, ja, haben wir doch geliefert. Sagst du, ja, ich habe hier nichts gesehen. Können Sie das beweisen? Boah, nee, wir haben keine Unterschrift. Ja, nee, tut uns leid. Ja, die Versicherung bezahlt. Du hast eine Gelegenheit gesehen, genutzt, profitiert. Ne? Und die Fiat-Währung, du hast die Leute, die im Staat unterwegs sind, ja, Politiker und Banker und was weiß ich, die haben die ultimative Gelegenheit, das ist Fiat-Währung. Und das System funktioniert nur deswegen so stabil, weil die Technologie sich krass weiterentwickelt hat. Das heißt, die Produktivität ist enorm angestiegen. So konnte die Geldmenge stark ansteigen, ohne dass es krasse Inflation gab. Aber eigentlich, wenn wir jetzt keine technologische Entwicklung gehabt hätten, die alles viel günstiger macht. Ja, du hast Computersysteme, du hast LKWs, du hast Flugzeuge, was weiß ich, was du alles hast, die einfach die Produktivität steigern können. Eine Milchkuh kann durch perfekte Züchtung, früher konnte die, wenn du Glück hattest, 50 Liter am Tag machen, heute macht die 100, 200 Liter. Ja, eigentlich müssten doch logischerweise die Preise dann fallen. Aber warum fallen die nicht? Die bleiben, wenn du Glück hast, stabil oder steigen tendenziell. Ja, weil der Staat hingeht und Geld druckt und an alle möglichen Dinge verteilt, vor allem sich selber. Und da hast du das Problem. Und da kommt halt Bitcoin ins Spiel und sagt, halt, stopp. Du kriegst keine Gelegenheit. Niemand kriegt eine Gelegenheit. Ja, das ist ein faires Spiel mit Bitcoin. Es gibt 21 Millionen, das kann niemand ändern. Und du, egal wie mächtig du bist, ob du jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten bist oder Gott persönlich, du kannst nicht daran hindern, du kannst mich nicht daran hindern, eine Transaktion auszuführen auf der Bitcoin-Blockchain. Geht nicht. Vergiss es. Ja, du kannst dann irgendwie Bitcoin blacklisten und sagen, hey, auf der und der Börse darfst du die nicht verkaufen. Vielleicht kriegst du das hin. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Ich kann auch meine Bitcoin an dich in bar verkaufen. Das kann keiner hindern. Dich kann keiner daran hindern. Und ja, das gibt dem Individuum eine unglaubliche Macht gegenüber Systemen, die einem versagen, ey, entweder du machst dies oder das, oder wir knöpfen dir einfach dein Konto ab. Ja, dann stehst du da. Hast ein Problem. Ja, mach doch. Also ich fordere jetzt niemanden dazu auf, ne? Ich bin eher so der Freund, der sagt, komm, lass uns mal reden und lass uns das mal vernünftig klären und irgendwie keine Gewalt bitte und alles entspannt und ja, klar ist nicht alles gerecht in der Welt, das ist einfach so, es ist, die Welt ist ein verrückter Ort, aber Bitcoin ist ein Stück Sachlichkeit und ja, Frieden
Was
einfach.
ist Bitcoin für dich?
Ich sag Liebe. Aber es klingt irgendwie so bescheuert, ne?
Guck doch an, was
Aber
du damit meinst.
Bitcoin ist in erster Linie wahrscheinlich für viele Hoffnung. Für dich als Individuum, wenn du halt wirklich in dieses Bitcoin-Rabbit Hole reinfällst und diese auch vielleicht versuchst, so diese technischen Aspekte, die ich jetzt versucht habe zu erklären, was ich nicht besonders gut gemacht habe, leider, aber versucht habe zu erklären, wenn du die verstehst und dann checkst, wie unabhängig du mit Bitcoin werden kannst. Und welches Potenzial auch noch in dieser neuen Technologie steckt, dann ist es Hoffnung auf eine bessere Welt und Hoffnung für dich persönlich, wirklich weiterzukommen in deinem Leben.
Wie kann ich als Zuschauer, der jetzt sagt, boah, das klingt ja cool, Hoffnung will ich haben, wie, also die Hoffnung besteht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, aus zwei Aspekten, nämlich einmal dem Aspekt Freiheit und einmal dem Aspekt Wohlstand. Wie kann ich denn mit Bitcoin Geld verdienen? Nur durch Kauf und Verkauf?
Na, die Frage geht ja viel tiefer. Was ist Geld? Das ist eine Frage, die stellt sich fast keiner. Was ist eigentlich Geld? So, viele denken, Fiat-Währungen wären Geld, aber das ist einfach nur Papier. Denn du denkst, du hast auf dem Konto Geld, nein, da hast du gar nichts. Das ist ein Kredit von dir an die Bank. Und wenn die Bank sagt, so ja, nee, irgendwie den Kredit zahlen wir dir nicht zurück, dann hast du kein Geld. So, Geld verdienen. Also für Bitcoiner ist es halt so, dass Geld eigentlich nichts ist als Bitcoin. Aber natürlich muss man auch ehrlich und rational sein und sagen, wir leben immer noch in einer Fiat-basierten Welt. Das heißt, wenn jetzt der Preis von Bitcoin von 50.000 Euro auf 300.000 Euro steigt, dann kannst du auch was in umtauschen in die Fiat-Währung, um damit irgendwas zu machen, was man halt in der Fiat-Welt so machen kann. Ja, klar, genau. Das ist halt auf dem individuellen Level eine enorme Hoffnung. Und das ist ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, weil die werden nicht anfangen, jetzt Geld zu sparen. Ja, jetzt kommt die KI und macht alles noch viel, viel günstiger. Wenn du das System verstehst, wie das Fiat-Geldsystem, das basiert auf Schulden, ja. Jeder Euro, den wir in der Tasche haben, ist auf der anderen Seite irgendwo Schulden. Es ist immer ein Minus. Wenn du alle Schulden der Welt zurückzahlen willst, gibt es kein Minus mehr, aber es gibt auch kein Plus. Dann existiert einfach kein Geld mehr, kein Fiat mehr. Und jetzt kommt die KI hin und macht alles noch günstiger. Wie wollen die dann die Schulden zurückzahlen? Wenn du, der Staat nimmt ja durch Mehrwertsteuer Geld ein und dadurch, wenn der Preis steigt, durch Inflation, profitiert er. Ja, die Tüte Chips hat vorher 1 Euro gekostet. Er kriegt 19% davon. Jetzt kostet die Tüte Chips 10 Euro. Ich übertreibe es mal, ja. Kriegt er immer noch 19% von den 10 Euro. Und das heißt, der Staat profitiert von der Inflation. Und er darf auch gar nicht zulassen, dass die Tüte Chips nur noch 50 Cent kostet. Weil was passiert dann? Durch die Mehrwertsteuer, die prozentual ist, verdient er dann weniger Geld. Also verdient, ja. Nimmt weniger Geld ein. Das heißt, der Staat darf gar nicht zulassen, dass es Deflation gibt, dass es, wenn Preise fallen. Und wie macht er das? Indem er richtig, richtig viel Geld druckt. Und wenn du in einer Welt existierst, in der die Geldmenge stets ausgeweitet wird, aber du hast eine Sache, wo kein Staat die Kontrolle drüber hat und was kein Staat stoppen kann und was absolut limitiert ist, dann hast du Bitcoin. Und du kannst sie auf die eigene Wallet ziehen, ohne dass es einer weiß, dass du es überhaupt hast, wenn du es richtig anstellst. Ich bin eher so der Freund von Transparenz und ich bin da ganz offen und so weiter, ne? Also jetzt dem Staat gegenüber. Aber du hast halt damit ein Schutzschild, einen Bunker, den du dir bauen kannst gegen diese Geldausweitung. Und der Staat kann gar nicht anders, als die Geldmenge extrem auszuweiten in den nächsten 10 Jahren. Und das, ja, ich weiß nicht, wie Aktien darauf reagieren, wenn du dir anschaust, wie jetzt die Softwareaktien teilweise reagiert haben. Nicht so positiv. Alles, was absolut rar ist, wird im Verhältnis zu der ausweitenden Geldmenge im Preis steigen.
Verrätst du, wie viel Bitcoin du hast?
Nee, das nicht. Aber ich meinte halt nur, dass ich gegenüber dem Finanzamt oder was weiß ich da alles nachweise und transparent bin, weil ich gar keine Lust habe auf irgendwelchen Quatsch, weißt du?
Wie viel
Also,
Bitcoin sollte man haben?
das kommt immer auf deinen persönlichen Gusto an. Ich sage mal, die beste Investition in Bitcoin ist nicht, du gehst hin und nimmst Fiat-Geld und kaufst dir davon Bitcoin, sondern du nimmst deine Zeit und investierst das in Bitcoin-Wissen. Und je mehr du über Bitcoin lernst und dessen verwandten Themen, desto mehr nimmst du von deinem Geld und investierst es in Bitcoin. Ja, und jetzt hast du jetzt zuletzt gesehen, Bitcoin geht runter, Gold geht rauf und zwar krass. Ja, das ist jetzt innerhalb eines Jahres ein schmerzhafter Punkt für Bitcoiner. Aber wenn du vor 5 Jahren Bitcoin gekauft hast, liegst du immer noch vorne.
Ist es nicht ein guter Punkt, weil kann man günstiger kaufen?
So kann man es auch sehen, ja. Aber ich meine, für die These von Bitcoinern, ja, Bitcoin ist digitales Gold. Und was macht Bitcoin? Geht runter mit Software und Gold steigt an. Das heißt, diese These ist so ein bisschen in Frage gestellt, aber ich meiner Meinung nach kann es eigentlich nur daran liegen, dass Bitcoin einfach absolut missverstanden ist noch. Und das ist eine ultimative Gelegenheit für alle, die jetzt noch ganz frisch beim Thema sind und sich denken, ey, warte mal, diese Gelegenheit nehme ich wahr. Und ich hole mir mal so einen halben Bitcoin oder was weiß ich so, ne?
Man merkt dir die Leidenschaft für das Thema so richtig an. Das ist total cool. Also, liebe Zuhörenden, schade, dass ihr ihn gerade nicht sehen könnt. Vielleicht aber, boah, dann, boah, das ist total geil. Bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, vielleicht noch als abschließende Free-Talk-Frage, lass uns noch mal kurz über das Thema Aussichten sprechen. Ich weiß, keiner hat eine Kristallkugel, und keiner kann sagen, wie es werden wird, so, aber was glaubst du denn wäre so realistische, ich sag mal, Meilensteine, so, die uns erwarten? Bitcoin in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15, in 30, irgendwie sowas. Kannst du da irgendeine Einschätzung abgeben, was da realistisch ist?
Ich glaube, also ich bin immer super bullish, das muss man dazu sagen, ja. Es ist immer ganz schwierig, sowas vernünftig zu beantworten, weil am Ende des Tages liegt man sowieso immer falsch, weißt du?
Das sowieso.
So, aber man muss sich einfach mal überlegen, du lebst in einer Welt, in der die Geldmenge extrem ausgeweitet werden muss, weil sonst die Preise viel zu stark fallen und das ganze System kollabieren würde. Und irgendwo muss das Geld einen Ablass, also dieses neu geschaffene Geld, einen Ablass finden. Ja? Und meiner Meinung nach wird das Bitcoin sein, was gut ist, weil es kann nicht sein, dass Immobilien, wo wir einfach drin wohnen wollen, um eine Familie zu gründen, noch teurer werden, nur weil die noch mehr Geld drücken müssen. Und die Leute irgendwie einen Safe Haven suchen, um ihr Geld nicht entwerten zu sehen. Boah, was haben wir jetzt? 26. Also ich kann auch auf andere Leute verweisen, die irgendwie wahrscheinlich viel, viel intelligenter sind als ich. Und die, es gibt nicht wenige, die sagen, bis 2030 sind wir bei 1 Million Euro pro Bitcoin. Und wie es darüber hinausgeht, ich weiß es gar nicht. Also es gibt ja dieses Video von Elon Musk, wie er darüber spricht, dass wir in eine Welt jetzt reingehen, wo alles verfügbar ist für jeden. Das heißt, wir werden alle reich. Und dann weiß ich gar nicht, ob Geld oder wie das mit Geld überhaupt noch funktioniert. Und vielleicht ist dann, kommt dann Henry Fords Vision ins Spiel, wo er sagt, man müsste eine Währung schaffen, die auf Energie basiert. Und ich sage mal so, wenn eine Währung existiert, die aktuell auf Energie basiert, dann ist es wahrscheinlich Bitcoin. Ja, weil musst ja Energie aufwenden, um die Bitcoin zu schürfen und somit das Bitcoin-Netzwerk zu sichern, ne?
Spannend. Wäre das für dich so ein Traum, so ein Wunschszenario, dass Fiat-Geld irgendwann durch Bitcoin ersetzt wird?
Also
Wäre
ich,
das für
ja.
dich ein anstrebsames Ziel?
Also es gibt ja so Idealisten, die halt sich wünschen, dass wir Bitcoin als normale Währung wie Fiat benutzen. Ich habe nur da ein großes Problem mit, weil Bitcoin immer wertvoller wird. Das heißt, du, so wie zu Zeiten der Inflation hier in Deutschland, als sie alle 10 Minuten die Schilder wechseln mussten, weil irgendwie das Brot jetzt nicht mehr 1.000, sondern jetzt 2.000 € kostet, 2 Minuten später so ungefähr. So ähnlich wäre das mit Bitcoin nur andersrum.
Das wäre für eine
Deswegen.
Volkswirtschaft jetzt nicht gerade förderlich.
Genau richtig. Deswegen glaube ich, weil Bitcoin meiner Meinung nach im Preis immer weiter steigen wird, ist es nicht geeignet für die alltäglichen Zahlungen bis zu einem Zeitpunkt, wo Bitcoin einen Marktwert hat von meinetwegen, wo es 50% aller finanziellen finanziellen Wertes beinhaltet, den es gibt. Sagen wir mal, der liegt heute aktuell bei, sagen wir mal, 1.100 Billionen. Also Immobilien, Aktien, Gold und so weiter, ja?
Alles
All diese,
zusammengerechnet, ja.
genau richtig. So, wenn Bitcoin davon die Hälfte erreichen würde, 550 Billionen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Währung Bitcoin stabil genug ist, damit man auch alltägliche Transaktionen damit ausführen könnte. Und ein wichtiger Aspekt natürlich trotzdem ist, ja, wenn jetzt die digitale ID eingeführt wird und dann wird CO2-Tracking gemacht und dann stehst du bei Penny an der Kasse und dann sagen die, leider darfst du das Steak nicht kaufen, dein CO2-Limit ist schon erreicht, ja, das darfst du dann mit dem Fiat-Geld leider nicht mehr kaufen. Ja, tut uns leider leid. Aber dann sagst du, ja, kein Problem, ich zahle mit Bitcoin. Ach so, ja, das geht, kein Problem.
Das gefällt mir.
Ja, dann, das ist vielleicht ein Aspekt, wo ich sage, okay, da macht Bitcoin auch heute schon Sinn, aber vielleicht kommen wir da schneller hin, als uns lieb ist. Und dann denken sich viele Leute so, ach, dafür war Bitcoin gut. Ja, ich dachte mal, das würden nur Betrüger nutzen oder was weiß ich so, ne? Oder Kriminelle. Ach so, nee, eigentlich brauche ich das ja. Aber ich glaube, den Deutschen, oder was heißt den Deutschen, aber allgemein in der EU geht es uns einfach noch zu gut. Wir betrachten Bitcoin hauptsächlich und primär als Investment. Aber ich glaube, Bitcoin ist viel, viel mehr als das. Aber das halt dauert, bis diese Erkenntnis wirklich sich ein bisschen ausbreitet.
Ich glaube, das wird der Titel dieses Podcasts. Bitcoin ist viel mehr als nur ein Investment.
Ja, das wär doch gut.
Finde ich gut. Okay, wir haben im Vorweg ein bisschen auf Instagram gefragt nach euren Fragen. Und da sind tatsächlich auch ein paar gekommen, die ich hier gleich vorlesen werde. Zur Hälfte von den Usern und zur Hälfte von meiner Social Media Managerin. Sie hat nämlich auch ganz viele Fragen zu Bitcoin mir noch geschickt und gefragt, ob ich die nicht auch in Podcast einbauen kann. Habe ich gesagt, na klar, das sind doch super Fragen. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen und wir gucken mal, ob du die alle beantwortet bekommst.
Der ultimative Test.
Der ultimative Test. So, die erste Frage. Könnte der Bitcoin komplett abstürzen?
Habe ich ja schon erwähnt. Also der Preis ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Sollte jetzt irgendwas richtig Schlimmes passieren, was ich überhaupt nicht sehe, aber wer weiß. Und plötzlich sagen alle Leute so, nee, boah, ich will Bitcoin auf jeden Fall sofort loswerden und es gibt keine neuen Käufer. Klar, kann der Preis abstürzen. Aber es kann auch genau das Gegenteil passieren. Dass auf einmal alle Leute erkennen, scheiße, ich brauche dringend einen Bitcoin oder so. Und der Preis dann halt dementsprechend stark ansteigt. Also Bitcoin ist und bleibt volatil. Aber das ist halt auch die Chance.
Hi, alles Betrug postet auf seiner Seite immer wieder den Fear and Greed Index. Was ist das und wie berechnet er sich?
Also Fear and Greed Index, ich nehme immer den von Binance, aber es gibt unterschiedliche und die berechnen die Volatilität und die Preisschwankungen. Also das steht meistens auch drunter. Ich kann das ja, also oft verlinke ich das auch, ne? Aber wer möchte, kann auch Binance einfach mal auf Binance gehen, Fear and Greed, und da steht, wie die den kalkulieren. Es gibt unterschiedliche. Ja, es gibt mehrere Fear and Greed Indizes. Oder wer möchte, kann auch mal ChatGPT bemühen. Und sagen, hey, also was du jetzt gefragt hast, ne, hey, hier, der postet das immer, wie ergibt sich das?
Was ist denn
Und
das?
ChatGPT oder was?
Nee, ich glaube, die erste kleine Frage ist, was ist der Fear and Greed Index? Was zeigt er an?
Ja, der zeigt so die emotionale Situation im Bitcoin oder Kryptospace. Und wenn er niedrig steht, dann haben die Leute Panik tendenziell. Ja, das heißt, die Preise sind stark gefallen, war sehr volatil. Und alle haben Angst und verkaufen tendenziell. weil sie keine Angst mehr haben wollen, logisch. Und wenn er auf Greed steht, also dann steigen die Preise stark. Und alle wollen, weil der Preis gestiegen ist und sich's gut anfühlt, wollen alle noch mehr kaufen. Und das ist der Fear and Greed Index. Und wir klugen Menschen müssen den natürlich antizyklisch nutzen. Ja, das heißt, wir kaufen, wenn der Fear and Greed Index bei unter 20 steht, so wie aktuell. Und wir verkaufen, wenn er über 90 steht.
Hi, meine Frage ist, ob Quantencomputer, wie sie ja gerade überall gebaut werden, eine Gefahr für Bitcoin sind.
Nee, sind sie nicht. Die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass uralte Transaktionen, die einem ein bestimmtes Wallet nutzen, also wo der Public Key auf der Blockchain zu lesen ist, du kannst halt mit dem Quantencomputer die aus dem Public Key den Private Key berechnen. Das ist möglich. Und das heißt, die Bitcoin von Satoshi, über 1 Million Bitcoin, sind potenziell angreifbar mit Quantencomputern und könnten irgendwann wieder in Zirkulation geraten. Aber heutige Transaktionen werden nochmal gehasht. Also das heißt, der Public Key ist gar nicht auf der Blockchain zu sehen, ja, sondern er wird nochmal gehasht und wird erst dann gezeigt, wenn du die Transaktion ausführst. Dann gibst du den Public Key Preis, transferierst deine Bitcoin aber direkt aus diesem Public Key oder aus dem Private Key raus. Das heißt, du darfst eine Adresse, die du einmal verwendet hast, nicht nochmal verwenden am besten, sondern nutze einfach eine neue Adresse und dann ist das auch heute schon safe. Aber selbst da, also die Community arbeitet schon an Möglichkeiten. Also die existieren auch jetzt schon, aber es muss halt gut überlegt sein, wie das in Zukunft upgradet werden kann. Und aber ansonsten würde ich mir an eurer Stelle eher Gedanken machen, was ist denn mit Banken? Ja, die benutzen nämlich die gleichen Verschlüsselungsalgorithmen wie Bitcoin. Und was ist denn mit denen? Was ist denn mit den Zentralbanken? Ja. Also wenn ich wen hacken würde, dann würde ich doch nicht irgendwie nur 50 Bitcoin, weil diese 1 Million Bitcoin von Satoshi sind auf unterschiedlichsten Wallet. Das heißt, es ist jeweils ein Public Key für 50 Bitcoin und meistens sind es 50. Es gibt auch Adressen, die ein bisschen mehr Bitcoin beinhalten. Warum sollte ich denn 50 Bitcoin hacken, wenn ich die Zentralbank hacken kann und mir einfach 1 Milliarde auf dem Konto gutschreiben kann? Es ist sogar das Argument, das Quantencomputer-Argument ist sogar ein Argument für Bitcoin, wenn man mal drüber nachdenkt. Denn Bitcoin ist die einzige Datenbank, die im Endeffekt wirklich safe ist durch den Proof-of-Work-Algorithmus. Und den kann, der wird durch Quantencomputer auch nicht gefährdet.
Kurz zur Erklärung einmal, Dominik sprach gerade von Satoshi, damit gemeint ist Satoshi Nakamoto,
Nakamoto, ja, genau.
die mysteriöse Gründer
Von Bitcoin.
von Bitcoin, wo niemand weiß, wer das ist.
Genau.
Dann, was haben wir noch? Warum ist Bitcoin so stark gefallen?
Weil viele Leute verkauft haben.
Das ergibt Sinn.
Ja, es gibt halt, also wir hatten den 10. Oktober 2025. Da gab es einen großen Crash auf der Bitcoin-Börse von Binance. Also Binance ist die größte Börse überhaupt im Kryptobereich. Und die haben scheinbar Probleme gehabt mit der Kommunikation zwischen Market Makern und der Börse. Diese Schnittstelle, API genannt, ist ausgefallen und Market Maker konnten also nicht kaufen und verkaufen. Und somit sind die Preise auf Binance im Verhältnis zu anderen Börsen viel stärker gefallen und haben viele Leute liquidiert. Das war das größte Liquidierungsevent ever. Damit wurden ganz viele Spieler aus dem Game gehauen. Es waren über 21 Milliarden, Billionen, oder? Milliarden? Fuck, das muss ich jetzt nochmal nachschauen.
Viele.
Das war auf jeden Fall richtig viel. Also, das war das größte Liquidierungsevent ever. Und seitdem kam da noch dazu, dass du halt diesen Vier-Jahres-Zyklus-Theorie hast, wo alle sagen, okay, jetzt musst du verkaufen. Alle 4 Jahre hat Bitcoin einen Bärenmarkt. Und das ist immer so gewesen und das wird auch immer so sein. Und alle Leute, die daran glauben, haben halt ebenfalls in dem Zeitraum verkauft. Da sind alle ausgestiegen. Und es gibt aber auch viele Leute, die nicht an diesen Vierjahreszyklus glauben, immer noch, obwohl er aktuell als ja, gegeben hingenommen werden kann. Und deswegen ist Bitcoin halt gefallen, weil einfach viele Leute verkauft haben. Ich glaube, diese Market Maker haben dann teilweise viel Risiko auf sich genommen und mussten dieses Risiko nach und nach wieder ablegen. Laden und haben deswegen Bitcoin verkauft.
Könnte Bitcoin verboten werden?
Also rein technisch gesehen kannst du Bitcoin nicht verbieten. Aber es kann natürlich verboten werden, dass du es auf einer öffentlichen Börse kaufst und verkaufst. Das könnten die verbieten. Das ist nur die Frage, was denen das bringt. Ich kann ja trotzdem zu dir nach Hause gehen und sagen, hier, ich habe hier, weiß nicht, 5.000 Euro in Bitcoin, willst du was haben? Dann sagst du, ja klar, gib mal 50 und dann verkaufe ich dir für 50 Euro Bitcoin. Und da kann niemand, nichts und niemand kann uns daran hindern. Und diese Bitcoin-Verbote gab es auch schon zu oft. Also ich kann gar nicht sehen, wie viele Staaten schon versucht haben, Bitcoin zu verbieten. Das kannst du vergessen. Wird nicht passieren.
Hallo, ich würde gerne Bitcoin kaufen, lieber im Sparplan oder Einzelkauf.
Das kommt immer drauf. Also prinzipiell sagen wir immer DCA and HODL. DCA bedeutet jeden Monat, also Sparplan, ne? Jeden Monat, jede Woche eine feste Summe, weil der Vorteil davon ist, dass du kannst ja nicht wissen, ich weiß jetzt nicht, ob nächste Woche der Preis jetzt höher steht als heute oder tiefer, ne? Ich hoffe natürlich höher, ich glaube auch höher. Aber das ist halt der Vorteil von DCA and HODL. Also du kaufst mit Sparplan jeden Monat und dann hältst du einfach. Dann gibt es aber Momente wie aktuell, wo man sagen kann, okay, der Fear and Greed Index ist jetzt schon seit Wochen unter 20. Wir beim letzten Crash waren wir bei 5, das ist der tiefste Stand ever. Und Bitcoin im Vergleich zu Gold, der RSI, das ist so ein Relative Strength Index, sind halt so verschiedene Indikatoren, ne? Der ist so tief wie noch nie. Und wenn du jetzt dann nicht daran glaubst, dass Bitcoin auf Null fällt oder scheitert, dann ist eigentlich jetzt eine super Gelegenheit, auch mal eine Summe reinzuballern und nicht nur DCA zu betreiben. Das ist so eine zusammenfassende Einschätzung.
Die Menge von Bitcoin ist begrenzt, aber ist auch der Wert von Bitcoin begrenzt?
Der Wert von Bitcoin oder der Preis ist unlimitiert. Genau wie die Fiat-Währung. Du kannst ja so viel Geld drucken, wie du willst. Wer macht denn da ein Limit drauf? Niemand. Das heißt, Bitcoin kann auch auf 300 Billiarden steigen. Weiß gar nicht, ob die Zahl überhaupt existiert, aber es ist absolut also überhaupt nicht limitiert, in keinster Weise.
Und die letzte Frage, die wir hier haben: Warum gibt es so viel Skepsis gegen Bitcoin?
Das ist doch eigentlich ganz logisch. Ja, weil Bitcoin eine neue Technologie ist. Ja, und wenn jetzt jemand Feuer erfindet und du wohnst da in deiner Höhle und dann kommt der mit der Fackel rein und sagt, guck mal, was ich hab, ja, dann schmeißt du den raus. Ja, will der mir die Bude abfackeln, dieser Idiot? Ne? Oder, hey, das Automobil wurde erfunden. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Geschwindigkeiten über 30 km/h zu Hirnschädigungen führen. Ja, wer kauft sich denn ein Auto? Ich bin auch nicht verrückt. Ich reite lieber auf dem Pferd, das ist viel sicherer. Ne? Und Bitcoin? Ja, da weiß ich zwar nicht viel drüber, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall Quatsch. Ne? Das ist doch dasselbe. Das ist dieselbe Story wie immer. Und genau da liegt ja auch die Opportunity für die Leute, die es halt jetzt erkennen und halt sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und die Technologie versuchen zu erfahren. Einfach mal für 5 Euro irgendwo Bitcoin kaufen. Auf irgendeiner Börse und die aufs eigene Wallet ziehen und einfach mal diese Erfahrung machen, diese 12 Wörter aufschreiben. Dein Wallet besteht ja aus diesen 12 Wörtern. Und aus diesen 12 Wörtern werden deine privaten Schlüssel berechnet. Ne? Und diese 12 Wörter kannst du überall mit hinnehmen. Du kannst sie auch nur im Gedanken speichern. Bitcoin macht Geld rein zur reinen Information. Und ja, neue Technologien sind einfach, es ist wie Zauberei und es macht viele Leute skeptisch. Und vor allem die Alteingesessenen, die halt in ihrem System der Vorteilnahme festsitzen und sich denken, so wie Maurice, ja, das wäre ja ganz schlimm. Wenn wir jetzt den Euro aufgeben, Bitcoin einführen, können wir uns Kriege nicht mehr leisten.
Das wäre furchtbar.
Das wäre so, also das wäre ja ganz schlimm. Ja.
Okay.
Siehst du, Maurice hat's verstanden. Wir können das auch verstehen.
Maurice hat's
Maurice
verstanden.
hat's verstanden und aber denkt leider in die falsche Richtung. Er denkt nämlich, es wäre schlimm, wenn wir uns Kriege nicht mehr leisten können. Und das sehe ich persönlich anders. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man, du kannst ja einen Krieg führen, du musst halt nur die Leute dann wirklich überzeugen und sagen, wir brauchen Panzer, schickt mal bitte die Bitcoin rüber. Dann kaufen wir Panzer und dann können wir uns schützen vor dem Feind XY. Bisher war das in der Geschichte aber immer so, dass die Leute eigentlich nicht so viel Bock hatten auf Krieg oder in Krieg zu investieren. Deswegen gab es die Zentralbanken, die dann immer so getan haben, als hätten die Leute richtig Bock und einfach Geld aus dem Nichts geschaffen haben. Und dieses Geld, was sie aus dem Nichts geschaffen haben, das gehörte den Menschen eigentlich vorher. Die haben einfach diese Geldenergie extrahiert und genommen und davon Panzer gekauft. Und dann die Menschen alle in den Tod geschickt. Also nicht alle, aber ja. Und deswegen ist Bitcoin Liebe, weil es Frieden ist. Es ist eine gesellschaftsverändernde Technologie, die uns zusammenführen kann, keinem einen unfairen Vorteil gibt und ja, uns vor Betrug schützt.
Welch ein schönes Finale. Ihr hörtet heute Dominik Schwarzer, alias Alles Betrug auf Instagram. Ich verlinke euch seinen YouTube-Kanal und seinen Instagram-Account in der, in den Shownotes. Und wenn euch sein Buch Alles Betrug außer Bitcoin interessiert, dann packe ich euch ebenfalls einen Amazon-Link, natürlich Affiliate-Link, in die ebenfalls in die Shownotes. Warum sollten die Leute dein Buch kaufen?
Das Buch hat ein bisschen anderen Zugang zu dem Thema als viele Bücher, die es schon gibt. Und zwar schaue ich halt Betrug auf verschiedenen Ebenen, vom individuellen Betrug bis hin zum staatlichen Betrug und inwiefern Bitcoin einen Einfluss darauf haben kann, diesen Betrug in Zukunft zu verhindern. Man eignet sich einfach Wissen an, der einen davor schützt, in Fallen des Betrugs reinzufallen. Und ja, lernt jede Menge über das Finanzsystem, das Bankensystem und vor allem über Bitcoin und warum Bitcoin im Kontrast zu dem ganzen Betrug, den ich erwähne im Buch, kein Betrug ist und warum das gut ist. Und ja, mit dem Buch holt man sich einen Vorteil gegenüber allen anderen, die bisher sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben.
Damit hätten wir auch die Frage beantwortet, warum das Hören der heutigen Podcast-Folge euer Leben besser macht. Beschäftigt euch mit Bitcoin. Es bringt nicht nur finanziell, es ist potenziell finanzielle Vorteile, sondern schenkt einem Freiheit, Sicherheit und Liebe. Dominik, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Maximilian.
Das Schlusswort gehört dir.
Oh, ich habe ein Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Meine Erklärung, was Hashen angeht und so weiter, war ein bisschen kompliziert vielleicht, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem was mitnehmen konntet und bedanke mich dafür, dass ich bei dir sein darf und finde es richtig cool, dass du das machst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.